Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Thomas über One-Shots. Und los geht's.
Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir es wieder finden haben können für ein ganz anderes Thema. Hallo, Thomas.
Hallo, Mike. Freut mich.
Wir reden heute über welches Thema?
One-Shots.
One-Shots und wie kommen wir dazu, beziehungsweise wie machen wir das am Gescheitern? Was ist eigentlich einmal One-Shot? Definieren wir das einmal am Anfang, weil das ja oft ein bisschen so das Thema ist. Wir haben Kampagnen, die kennt ja jeder. Hm. Also sprich, man hat eine große Story. Herr der Ringe zum Beispiel war so eine klassische Kampagne. Kennt ja jeder. Und dann haben wir so One-Shots, die dann hin und wieder auch so missbraucht werden, so Two-Shots, Drei-Shots oder Few-Shots oder keine Ahnung was. Mhm. Aber wie deklarieren wir einfach einen One-Shot?
Also für mich ist ein One-Shot eine abgeschlossene Rollenspielrunde, die man an einem Tag, also Nachmittag oder Abend, durchziehen kann mit einem befriedigenden Finale für die Spieler, sage
ich. Das heißt, wir reden da von 2 bis 6 Stunden.
Genau, ja, genau. Also in jüngeren Jahren 6 Stunden, jetzt eher so 3-4 Stunden, muss ich sagen, ja.
Vorweg, wenn es ein bisschen länger dauert, würdest du es dann auch noch sagen, One-Shot, weil es ja abgeschlossene Runde ist, auch wenn es zeitlich vielleicht auf einen zweiten oder dritten Termin noch gehen würde. Aber es geht im Prinzip um das, dass ein Hardcut ist und das Sache ist erledigt.
Nein, ich bin der Hardliner, ich sage, das muss wirklich an einer Spielsession durchgezogen werden.
Okay, welche Mechaniken, dass wir dazu haben, reden wir noch nachher. Mhm. Wie geht man das an? Wie macht man einen One-Shot? Was haben wir da für Möglichkeiten?
Für mich ist beim One-Shot besonders wichtig die Zeitplanung und das Pacing. Also Zeitplanung, ich mache das Abenteuer relativ simpel, sodass man sicher sein kann, die Spieler schaffen das an einem Abend, sie erleben das Finale und sind dann erfolgreich oder schließen die Story irgendwie ab. Und das Pacing bedeutet für mich, dass ich das Abenteuer, den Verlauf so zeitlich gestalten kann, dass immer genug Spannung da ist und dass die Spieler nicht an irgendeiner Stelle hängen. Der Klassiker ist die Investigationsszene oder der Abschnitt, der dann meistens viel länger dauert als geplant. Also besser da nachhelfen. Meine Devise ist generell, lieber eine Stunde früher aufgehört, als es hat eine Stunde länger gedauert und es wird dann mühsam oder wir müssen einen Cut machen. Und dann ist es plötzlich ein Two-Shot und so weiter.
Das heißt aber auch, dass man sagt, okay, ich fange da an in dieser Szene, weiß, wo ich ungefähr hin will und habe aber dann unter Umständen schon eine Wendung da drinnen und das war's.
Das kommt jetzt auf das Abenteuer an, wie komplex das ist. Railroading ist ja ein Begriff, den man immer wieder hört.
Ist das was Böses oder was Gutes?
Normalerweise bin ich kein Fan von Railroading. Für mich ist die Handlungsfreiheit das zentrale Element beim Rollenspielen aus Spielersicht. Wenn ich das als Spieler das Gefühl habe, ich kann nicht aus, ich bin eher Mitfahrer als Entscheider, dann ist das total frustrierend. Für einen One-Shot sehe ich es entspannter. Da darf das ruhig gerailroadet sein, da soll das Ziel sein, wir können die Geschichte abschließen. Da geht es für mich eher um die Action, dass alle Hinweise gefunden werden, also um den Flow, dass ich wirklich bis zum Schluss mein ganzes Erlebnis habe als Spieler und wir können die Story durchziehen.
Das ist schon, wir müssen Railroading ein bisschen genauer definieren. Railroading heißt ja an und für sich, wenn man es mehr oder weniger wortgenau nimmt, man hat ein Gleis und das führt so dahin und links und rechts davon geht es nicht weiter. So nach dem Motto, ich habe einen Gang und da hinten ist eine Tür und da muss ich durch, ich habe keine andere Möglichkeit. Mhm. Wie würdest du das sehen?
Ich nutze immer wie und was als Erklärung für mich selbst. Wenn ich als Spieler entscheiden kann, wie ich was löse, dann kann ich, das ist der Klassiker oft für Railroading, wenn ich nicht das Was entscheiden kann. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, welche in der Story, mit wem verbünde ich mich, mit welchen Charakteren. Will ich, dass das, welche Fraktion soll gewinnen? Will ich einen eigenen Profit draus schlagen? Will ich der Gute sein und so weiter? Bei Railroading ist das eigentlich vorgegeben. Da gibt's den Auftrag und da gibt's meistens eine Lösung. Man kann dazwischen ein bisschen mehr andern und abweichen, aber es gibt da dieses eine Finale, auf das arbeitet man hin. Und man kann als Spieler dann entscheiden, mit welchen Taktiken gehe ich die Sache an, wie gestalte ich den Einbruch, eher mit Waffengewalt oder mit Tricks und Heimlichkeit und so weiter. Aber das was, also wie sich die Story weiterentwickelt, wem ich helfe, auf welcher Seite stelle ich mir, das kann ich nicht beeinflussen beim Railroading. Meine Meinung. Das ist meine Definition. Also ich kann das wie entscheiden, aber nicht das was.
Das heißt, eigentlich ist dann der Witz der, dass ich, ist der Spieler der Sicht, die Spieler das nicht bewusst macht, dass sie links und rechts nicht abgehen können, sondern dass ich es einfach sanft hinführe oder dass ich sage, okay, da ist der rote Haken, da geht's hin oder da ist die Tür oder so ähnliches?
Das im Idealfall ja, aber je erfahrener die Spieler werden, desto mehr checken die das. Und dann würde ich eher sagen, Leute, wir spielen ein klassisches Abenteuer. Es ist ungefähr vorgegeben, welche Szenen das es gibt und ihr entscheidet aber, wie geht ihr die Problemlösungen an. Und ich sage jetzt was Provokantes, ich denke, dass 90-95% aller Fantasy-Abenteuer so strukturiert sind. Da gibt es eben das Problem, es gibt Widersacher, es gibt eine Bedrohung und die Abenteurer werden angeheuert, weil sie ja die Guten sind, das zu lösen. Und das ist überhaupt keine Kritik, das ist total fein, aber das darf man auch ansprechen. Und oft ist das so ein Konsens, ein verborgener. Man ist sich eh als Spieler und als Spielleiter beides über das im Klaren, das läuft so ab. Wir können jetzt nicht die Seiten wechseln und die Bösen unterstützen, sondern das ist vorgegeben. Aber wir machen unseren guten Abend und wir erleben quasi eine vorgegebene Story, einen Film und wir sind die Hauptcharaktere und wir sind die Helden.
Also das heißt, beim One-Shot würdest du sagen, oder jetzt speziell halt für einen One-Shot durch diese Zeit, diese abgesteckte Zeit im Hammer und ähnliches, sind wir eher Mitspieler in einem Film oder in einer Geschichte, als wie dass wir die Geschichte selbst schreiben?
So würde ich es nicht sagen. Das wäre mir zu generell, aber ich würde sagen, es empfiehlt sich, dass man Railroading nutzt. Mein persönliches Ziel ist immer für den One-Shot, dass es ein Finale gibt und dass die Spieler das erleben. Wenn ich da eine rigidere Abenteuerstruktur habe, also Richtung Railroading, dann ist das eher gegeben. Es gibt auch One-Shots, wo ich total eskalieren kann und verschiedene Optionen habe. Das ist aber eher so die Advanced-Version. Ja, gibt's beides. Ich tendiere aber bei den One-Shots eher zum Railroading. Ich habe oft schon One-Shots geleitet und erlebt und auch einige in den Sand gesetzt, ganz ehrlich gesagt. Und das war meistens der Fall dann, wenn die Abenteuerstruktur zu komplex war, wenn es zu lange gedauert hat, zu viele Möglichkeiten. Und aus Spielersicht bin ich immer happy, wenn ich das so wenn ich es abschließen kann, die Story. Wenn ich erlebe, wir haben es geschafft oder wir haben versagt, ganz egal, aber am Schluss haben wir das Ende der Story erlebt und wir haben das ganze Abenteuer gesehen.
Machen wir es provokant anders. Wir haben ja das Gegenteil vom Railroading, ist ja Sandboxing.
Ja.
Das heißt im Endeffekt, wie jedes Fallout oder wie jedes Skyrim wahrscheinlich mehr oder weniger ist, im Sinne von, ich habe eine offene Welt, ich kann dann lassen, was ich will. Mhm. Und egal wie ich mich entscheide, es geht halt irgendwie weiter. Aber es ist halt weniger storygetrieben, sondern eher, dass der Spieler von sich aus was tun muss, damit die Geschichte überhaupt beginnt oder vorangetrieben wird.
Genau, die Story ergibt sich erst während dem Spiel. Play to find out.
Ah, nächstes Schlagwort.
Ja, jetzt braucht man gescheit rein.
Jetzt kommen wir gescheit in die Theorie rein.
Aber bleiben wir mal bei der Sandbox.
Ja, bleiben wir bei der Sandbox. Der Knackpunkt ist halt das, also du hast ja gesagt, wir haben auf der einen Seite das Pacing und auf der anderen Seite haben wir die Zeit. Das heißt, wenn ich wirklich mich entschließen sollte, dass ich eine Sandbox leite für einen One-Shot, da muss ich ja irgendeine Mechanik setzen, wo ich sage, okay, Mitspieler, in 3 Stunden macht es einen Bumm und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Das heißt, ich muss irgendwie von in der Vorgeschichte oder in der Definition der Geschichte schon am Punkt setzen, wo ich sage, okay, da, wenn das erreicht ist, ist es vorbei oder wenn das eintritt, ist es auch vorbei. Mhm. Oder überraschenderweise lassen wir das mal weg und wir machen halt einmal so und wir peilen das für Haus einmal 3 Stunden an und was jetzt so passiert, passiert.
Kann man machen, ja, spricht nichts dagegen. Finde ich nur wichtig, dass man das im Vorhinein abklärt, zum Beispiel auf einer Convention, dass man sagt, hey, das ist total offen, wir gestalten das gemeinsam Richtung Erzählspiel, erwartet euch nicht diesen dramatischen Dreiakter, Start, Mittelpunkt oder Twist und Finale. Ja. Und ich bin eher so der Fan bei die One-Shots, wie genau dieses dramatische Erlebnis. Vielleicht kommen wir nachher noch zum Thema, warum man überhaupt One-Shots macht. Und aus dem Grund tendiere ich in diese Richtung. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sagt Sandboxing. Ich finde es erfüllender, befriedigender, wenn ich diesen dramatischen Ablauf habe.
Ja, aber warum One-Shots? Was ist so für dich das Thema, wo du sagst, okay, ich habe es nur in der Beobachtung drinnen, du machst eigentlich primär nur mehr One-Shots?
Fast nur, ja.
Was bringt dich dazu oder was motiviert dich dazu? Was ist so das Thema für dich?
Da gibt es 3 Gründe für mich. Das erste ist mal der Klassiker, neues System ausprobieren. Sowohl für die Spieler als auch für die Spielleitung. Ich will jetzt zum Beispiel was Besonderes, nehme Paranoia her, das ist ein bisschen unüblicher, so ein komödisches Rollenspiel, was Witziges, mit sehr viel Sarkasmus. Und meine Gruppe spielt aber gern Fantasy oder Cyberpunk. Und wenn ich sage, wir machen einen One-Shot, ist das Commitment, also die Zeit, die ich investieren muss, von beiden Seiten recht gering. Wir probieren das aus. Wenn es uns nicht gefällt, ist nichts passiert. Die Spielleitung ist nicht enttäuscht, wenn die Vorbereitung dann umsonst war, sage ich übertrieben. Und die Spieler denken sich nicht, puh, das wird jetzt so lange Kampagne, ich muss irgendwie eine Ausrede erfinden, ich will eigentlich da nicht mitspielen. Also sehr entspannte, relaxte Situationen wissen nach dem Abend ist aus. Dann können wir immer noch sagen, wir knüpfen jetzt eine Kampagne an oder nicht. Also das ist das erste System ausprobieren. Und das zweite ist für Cons. Ich fahre total gerne auf Conventions und da hast du begrenzte Zeitslots. Die Kampagne ist da unmöglich. Also du hast dann Zeitslot von 3 bis 5 Stunden meistens und da geht sich genau diese One-Shot-Struktur aus. Und das letzte ist für mich aus Spielleiter-Sicht, ich spiele gern mit 9 Leuten. Also ich habe so Kernteam von Leuten, mit denen ich irrsinnig gern spiele. Aber ich finde das total aufregend, wenn ich im Spiel, wenn anderen kennenlerne, nicht weiß, wie reagieren die, wie spielen die ihre Charaktere, was erleben die gern für Stories und so weiter. Und mit so einem One-Shot, zum Beispiel im lokalen Spielershop oder eben auf die Conventions, kann man Kontakte knüpfen und Leute kennenlernen. Finde ich total spannend. Das sind so für mich die 3 Gründe. Und darum hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich gerne diese One-Shots leite. Kampagnen waren für mich irgendwann auch aus Spielersicht super mühsam. Viele kennen das, irgendwann ist die Luft draußen. Am Anfang voll motiviert rein, die ersten 2 Sessions sind episch und man erwartet sich große Dinge und Vorzeichen gibt's. Und dann gibt's in der Mitte so den Hänger. Man denkt sich, wow, wie viele Abende sind's noch bis zum Finale? Ja. Ist eine Geschmackssache. Gibt's für und wieder.
Ja, da muss man wahr dazu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine der großen Kampagnen wie bei dieser ADG7 hernehme, dann war es im Normalfall schon, das ist jetzt nicht in 3-mal, 4-mal, vielleicht 20-mal spielen fertig, sondern in eher so 10 bis 15 Jahren. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung und ich bewundere jeden, der das von Anfang an durchhält bis zum Schluss. Aber ich erlebe es selbst, dass natürlich da auch Spielerwechsel immer wieder vorkommt. Und im Endeffekt ist dann eher die Frage, willst du den Spielleiter durchbringen oder willst du die Spieler durchbringen?
Ja. Ja. Ich denke, wenn du wie viele so eine Stammspielergruppe hast, alte Freunde, und da freust du eigentlich drauf und der Spielleiter sagt, ich mache jetzt mit euch eine riesengroße Kampagne und die denken sich, ja, da gibt jetzt lang Futter, lange Story und wir können die Charaktere lang erleben und entwickeln, total super, spricht nichts dagegen. Ist es bei mir wirklich die persönliche Präferenz, wenn mir das Spaß macht. Ich habe jetzt aber auch begonnen, viele Mini-Kampagnen zu spielen.
So ein 3-Akter, 4-Akter?
Genau, richtig.
Also so 3-4 Sessions fertig oder so?
Ja, genau. Ich bin ja Fan von den Powered by the Apocalypse-Spielen, wo wir Erfolge gemacht haben. Mhm. Und da bin ich schon mal heftig eingefahren mit One-Shots.
Ich verstehe, ja.
Diese PBTA-Spiele leben davon, dass man das Setting miteinander kreiert, die Charaktere. Und wie bei einer Netflix-Serie, in der ersten Folge sind alle Charaktere noch relativ uninteressant. Aber das wächst, also man baut so eine Beziehung oder Sympathie zu den NSCs, zu den Charakteren auf. Und das ist dann cool über mehrere Sessions. Das kannst du in einem One-Shot nicht schaffen.
Bei Dungeon Worlds geht's.
Ja, ja.
Weil es einfach so sehr klassisches Fantasy ist. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, bei diese brasilianischen Telenovela-Geschichten oder was
ja, du mir erzählt hast. Passion de la Passion, also ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht funktioniert.
Ja, da würde ich es sogar noch probieren. Aber es ist schwierig, dass man diese Sympathien zu den Charakteren aufbaut. Das ist wie die Netflix-Serie, sage ich mal. Man kann auch sagen, der One-Shot, das ist so der Kinofilm. 2 Stunden, 3 Stunden maximal zeitlimitiert. Es gibt Start, Mittelteil und einen Schluss. Ich gehe raus und habe die Story erlebt. Passt, keine Fragezeichen. Die Kampagnen sind eher so die Netflix-Serien, die sie lang entwickeln. Und ja, man hat dann viel Story, viel Anknüpfungspunkte, ist ebenso cool.
So wie du gesagt hast, du machst das primär mit PBTA. Du hast aber...
Die One-Shots nicht, ne? Ausprobiert nicht mehr. Und davon abgekommen, außer für Dungeon World, da klappt es noch, ja.
Aber du hast im Prinzip auch sehr oft, wenn mich richtig erinnert, mit Cthulhu und ähnliche Sachen agiert und One-Shots gemacht. Wie baust du oder wie gehst du das grundsätzlich an? Wie sagst du, okay, gut, ich will so einen One-Shot machen für 3 bis 6 Stunden, mitunter vielleicht in der HDR oder so. Was ist so dein Vorgehen? Was sind deine Überlegungen und wie wählst du das aus oder wie konstruierst du das?
Für Cthulhu gibt es extrem viel publizierte Abenteuer und mir war das lustig, da die ganzen, weiß nicht wie viel das gibt, 200, 100 vielleicht, durchzuforsten und schauen, welche haben Potenzial für One-Shots, welche kriege ich in einem Abend durch. Mir interessiert da besonders, es soll was sein mit Twist. Also nicht das Klassische, da gibt's ein Spukhaus und das muss recherchiert werden, sondern vielleicht gibt's einen Verräter unter die Spieler, vielleicht hat jemand Amnesie und weiß es nicht und das kommt dann raus, dass irgendein cooler Twist dabei ist. Und dann schaue ich eben, geht es sich von der Länge aus, wie lange wird die Recherche dauern, kann ich was kürzen? Also bin ich ein Fan vom Rotstrich und sage dann, okay, das ist interessant für die Stimmung, aber es kostet sehr viel Zeit. Kann ich es weglassen und bleibt die Stimmung trotzdem noch aufrecht? Und gerade bei Cthulhu gibt es extrem viele One-Shots. Warum gibt es die? Du kannst beim One-Shot sehr gut eskalieren. Also die, ich sage es übertrieben, oft sind es Wegwerfcharaktere, Einwegcharaktere. Und das ist okay. Das heißt, du kannst das Risiko eingehen, dass die am Schluss nicht überleben, dass was Dramatisches passiert, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Das darf eskalieren. Ich habe nämlich nachher nicht das Problem, die Kampagne geht weiter und die Spieler sind jetzt enttäuscht, weil es die Charaktere nicht mehr gibt. Das ist ziemlich cool bei den One-Shots. Und da versuche ich ja da solche dramatischen One-Shots zu finden mit einem besonderen Finale.
Jetzt hast du das Wichtigste gesagt, und zwar, also ich kann mich nur erinnern, bevor ich mit meinem Podcast gestartet habe, habe ich bei anderen deutschsprachigen natürlich auch noch mit angehört. Mittlerweile mache ich das auch noch. Und da war das Thema, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass gerade in Deutschland jeder, und ich habe das auch in Wien einmal erlebt bei Anacon, jeder mit seinen eigenen Charakteren gekommen ist, von allen möglichen Systemen, und dann mit dem in den jeweiligen One-Shot gegangen ist. Würde sich ja bei Cthulhu ja theoretisch auch anbieten. Aber du bist absolut kein Fan davon. Eben genau aufgrund dieser Positionen.
Da kommen wir jetzt in eine andere Gasse rein. Und zwar beim One-Shot kann man sehr viel als Spielleiter vorgeben. Ich habe da sehr gern vorgefertigte Charaktere. Einerseits, weil es Zeit spart, aber vielmehr, weil ich denen eine Backstory, eine Hintergrundgeschichte mitgeben kann. Beziehung zueinander und eine Motivation, warum schlittern die in den Fall. Genauso bei Fantasy-Systemen. Warum interessiert sie genau dieser Vorfall, dieser Konflikt? Warum mischen sie sich da ein? Du liest als Spieler dann die Vorgeschichte von deinem Charakter und kommst emotional durch das relativ schnell in die Story rein und denkst dir, ja, ich möchte was bewegen, ich möchte mitmischen in der Konstellation, ich möchte die Geschichte da beeinflussen und denen helfen oder mich da zum Widerstand begeben und so weiter. Das ist ein absolut positiver Punkt.
Aber das heißt auch in dem Sinn, wenn jemand das dennoch machen möchte, weil du hast gesagt, du spielst ja auch gerne auf Cons, dann würdest du eher davon abraten, weil das dann den One-Shot unter Umständen in eine andere Richtung lenken würde oder unvorhergesehene Ergebnisse liefern könnte, gerade wenn es irgendein magiebegabtes Wesen ist oder irgendwas anderes, je nachdem, was man für System spielt.
Mir ist sogar die Backstory wichtiger. Ein Charakter, der zufällig zu der klassische Erbfall in Cthulhu kommt oder zu einer Story hineinschlittert. Warum sollte der nicht, wenn es zu brenzlig wird, aussteigen? Also der ist emotional nicht so involviert, der hat keinen Grund, dass er im Extremfall nicht sagt, das ist mir zu heiß, ich verschwinde. Mit dieser Backstory, die genau für dieses Abenteuer abgestimmt ist, für das Szenario, ist einfach reizvoller. Für mich auch aus Spielersicht, wenn ich einen Grund habe, warum bin ich da, das finde ich total spannend. Auf Fantasy-Cons, glaube ich, ist es üblicher, dass man auch mit dem eigenen Charakter teilnimmt bei den Abenteuern. Da ist halt so eine geheime Absprache, dass man eigentlich nicht sterben kann. Das will ja keiner. Wenn ich jetzt mit meiner Stufe 10 Charakter da antrete, dann muss es irgendeine Lösung geben, dass ich nicht tödlich verwundet werde oder dass ich einen Ausweg habe.
Göttliche Intervention.
Genau.
Ich borge mir in der Kampagne aus, spiele den One-Shot, gehe wieder zurück, wurscht, was passiert ist.
Genau. Und nimm nur 300 das mit, ja. XP, ja. Richtig. Was total okay ist, das ist
wieder. Im Endeffekt ist es ja sowieso eine eigene Entscheidung vom Spieler und er muss damit leben können.
Ja. Ich finde es einfach spannender, wenn ich einen Charakter kriege, wo ich da mit dem total eskalieren kann, an die Grenzen gehen kann. Und wir versuchen dann diesen 3-4 Stunden das Maximum an Drama rauszuholen. Dann passt es. Aber man hört sich ja, ich komme halt stark aus dieser Cthulhu-Drama-Horror-Richtung, da ist das sehr üblich.
Okay, also du stößt die Charaktere, also du suchst mir Abenteuer aus, das passend ist.
Oder zeitlich vor allem. Genau. Und dann rennt irrsinnig viel Zeit in die Charaktere rein, dass ich mir überlege, warum begeben sie die in Gefahr? Wie stehen die zueinander? Ich mag das, wenn sie die kennen und wenn es da Konflikte gibt. Wenn zum Beispiel ein Alien-Abenteuer ist ein super Beispiel. Alle wollen überleben, alle wollen vielleicht das Raumschiff retten oder irgendwas bergen auf einem Planeten. Es kommt die Bedrohung in Form von Aliens meistens. Und sie haben aber unterschiedliche Ziele. Das heißt, der eine sagt, ich bin der Einzige, der überleben darf. Die anderen dürfen die Raumstation nicht lebend verlassen. Der andere sagt, ich bemühe mich darum, dass Charakter B, also der andere Mitspieler, Mitspielerin, überleben kann. Das ist mir besonders wichtig. Der nächste mag nur die Daten sichern. Das heißt, sie haben ein ähnliches Ziel zum Start und am Schluss gibt es dann Fragmente, die sie da aufdröseln, verschiedene Pfade und wahrscheinlich Verrat und Eskalation. Das ist dann ein gutes Finale oft. Aber das ist interessant. Ich habe die Motivation, ich habe eine Meinung zu den anderen Charakteren, eine Beziehung. Und dann startet es schon mit viel Pulver.
Das heißt, du fixierst dich schon mal für Hausnummer 4 Spieler?
Meistens, ja. 3 oder 4, ja.
3 oder 4. Mhm. Ist dir das dann wurscht, ob das 4 sind? Weil für mich ist immer so das Thema, dass ich sage, okay, ich schaue immer, wann es geht, eher ungerade, wegen, was der gemäß links oder rechts, dass man da zumindest immer Mehrheit hat.
Da bin ich entspannt.
Okay. Also Gruppe teilen ist beim One-Shot sowieso wurscht, weil sterben dann im Normalfall, oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, ist sehr hoch beim One-Shot, wie man schon gehört.
Nicht zwingend, würde ich nicht unterstreichen. Kommt auf das Szenario an, Alien ja, da wissen wir alle, Survival Horror, das lebt davon, dass Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben, dass vielleicht ein, zwei überleben. Bei Cthulhu, dem wird es nachgesagt, muss aber nicht sein. Ich sage immer, es gibt ein einschneidendes Erlebnis und das kann Folgen auf dein Leben haben. Es ist aber nie das Ziel, dass ich sage, es müssen alle sterben. Gibt Szenarien, da ist es so, aber das ist eines von 50. Es ist halt sehr riskant.
Es ist sehr wahrscheinlich, ja. Es ist, ja, ich habe auch einige schon überlebt, kein Thema nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst.
Ja, es ist so dieses Bedrückende, dass die andere Macht oder der Gegenspieler ist so mächtig, dass du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um dem einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Zu dem kommen wir nachher noch.
Ja.
Okay, also das heißt, du nimmst das her. Dann nimmst du mal die Charaktere her und schaust, wie stark das die miteinander verbandelt sind, damit die jeweils eine eigene Motivation haben, wo sie sich gegenseitig ins Knie schießen in Wahrheit.
Es kann eine einfache Beziehung sein und aus dem entwickelt sich eine Sympathie zum anderen Charakter. Ich weiß, wir sind Geschwister, Elternteil und Kind ist super Kombination. Das kann sein jemand Reiches, jemand Adliger und der Diener. Das ergibt einfach schon so coole Rollenspielmomente, so Spielimpulse, wie ich gehe mit dem anderen Charakter um, dass man sich dieses Tavernenszene spart, wo man sagt, ihr sitzt da, ihr kennt euch noch nicht richtig und dann beschnuppert man sich mal. Das ist sehr gestellt, sehr cringy. Also die Spieler wissen, nee, wir wollen eigentlich den Auftrag machen, aber in der Story kennen wir uns nicht und wir sind zum Beispiel im Shadowrun Profis und wir fragen, und wie sieht deine Jobliste aus? Und das kann man sich sparen, wenn man sagt, ihr kennt euch da und daher und die können gleich miteinander interagieren. Das finde ich viel organischer. Das hat mehr Style.
Wie wählst du dann die Spieler aus?
Bei der Con gar nicht. Da steht nur so viel wie möglich drin, was kann ich da erwarten, damit nur Leute kommen, die das auch gerne so haben wollen. Also da steht dann vielleicht drin, da steht drin vorgefertigte Charaktere, da steht drin dramatische Themen, da steht drin, das sind Trigger-Warnungen. Also wenn du zum Beispiel Clowns nicht magst, solltest du das nicht spielen. Der Klassiker.
Ist irgendwie lustig, weil Clowns war zum Beispiel für mich nie so wirklich auf der Liste drauf. Ja. Ich kenne persönlich eine Person, die massive Themen hat mit Clowns, aber dennoch ist es mittlerweile eines der meistgenanntesten Fälle oder Triggerpoints, wenn ich mit irgendwen rede, dass das irgendwie wirklich greifbar ist mittlerweile.
Ich habe es jetzt nur für die Aufnahme gesagt, weil es so ein einfaches Beispiel ist, wenn ich sage, Raumangst ist schwieriger.
Ja, Raumangst ist schwieriger, weil was ist Raumangst?
Genau, aber Clowns kann sich jeder vorstellen, Killer-Clowns und so. Aber vielleicht, das ist ein guter Punkt, dass wir dir den Kreis schließen, Abenteuer aussuchen, was sich zeitlich ausgeht, Charaktere mit cooler Hintergrundgeschichte und dann dieser Ausschreibungstext, die Information für die Spieler vorab, damit man die richtigen Leute bekommt. Auf deine Frage noch, im privaten Kreis suchen wir die Leute aus, wo ich weiß, okay, das Setting, das Szenario macht denen Spaß. Manchmal also schreibe ich es aus.
Weil du sagst, denen Spaß, ich gehe mir davon aus, dass du natürlich auch was aussuchst, was dir Spaß macht in erster Linie.
Ja, sonst würde ich es nicht machen. Das ist das Erste, genau.
Das ist halt immer so das Thema mit, mache ich es dann als Dienstleistung oder nicht?
Ach so, ja. Okay.
Weil gerade für Con ist ja das eher so allgemein, wo ich dann sage, wo ich mir auch vorstelle, ich würde was hernehmen, was ich eh schon 15 Mal gespielt habe, was halt einfach overleiert, was Lautstärken und so weiter von der Con ist, wieder was anderes. Sowas wie da in der HDH ist ja wieder ein bisschen was anderes, weil da kann man viel mehr ausleben lassen. Ich habe viel mehr Themen, mit denen ich spielen kann, Licht, Sound und so weiter. Von der Con habe ich das ja wissen nicht. Das kommt da dann noch dazu. Wählst du das Abenteuer auch nach dem aus, wo du sagst, okay, wo kannst du Dinge einsetzen oder für welche Location ist es dann, wo du was einsetzen kannst an zusätzlichen Handouts, Audio, visuell, vielleicht ein Video oder sowas?
Ja, umgekehrt, ich suche mir die Cons aus, wo ich auf jeden Fall einen abgeschlossenen Raum habe. Für mich ist das voll der Stimmungskiller, in einem großen Raum, in einem Saal mit anderen Runden parallel zu spielen. Also das ist eben für meine Genres, Horror und Dramen, und das bietet sich nicht an, da im großen Saal zu spielen. Da ist die Ablenkung zu groß. Ja, immer auch sehr andersrum.
Wie geht's dann wirklich los? im Sinne von, du hast das ausgewählt, du fährst da hin, du gehst daher. Wie vermittelst du das dann? Wie können sich das die Spieler dann vorstellen? Wenn jetzt einmal wer gesagt hat, okay, gut, ich weiß jetzt nicht, was ein One-Shot ist, egal welches System und so weiter, wie präsentierst du das dann? Wie schaut das dann bei dir typischerweise dann aus?
Auf den Cons ist den Leuten eigentlich klar, dass das alles One-Shots sind. Für die es gibt da immer irgendein Board, entweder physikalisch am Spielort, meistens aber online irgendwo, sei das ein Trello-Board oder Übersichtsliste, wo man sich anmelden kann für die Runden. Und ich bemühe mich immer sehr um diese Teaser-Texte, damit den Leuten klar ist, worum geht's da. Und dann melden sie hoffentlich genau die richtigen Leute an. Das hat bis jetzt immer geklappt. Was anderes ist es, wenn ich im lokalen Spielegeschäft leite, da weiß ich gar nicht, wer kommt. Die nehmen sich auch nicht die Zeit, die Spieler, und sagen, ich lese mir das durch, sondern sagen, ja, heute ist DSA, heute ist D&D oder Cthulhu oder Shadowrun. Mehr brauche ich nicht wissen, fahr da hin. Da ist natürlich dann anders, das Erlebnis.
Das heißt, da würdest du dann sagen, dass DSA, D&D und so weiter, kann man genauso in die Richtung spielen, also nicht nur One-Shot, sondern auf Horror, was halt dein Metier ist in erster Linie. Hast du die Frage gemacht, dass dann der typische DSA-Spieler was anderes erwartet, als wie einer, der Cthulhu spielt?
Ich kenne den typischen DSA-Spieler nicht. Es gibt Leute, die spielen nur DSA, Hardliner, dann gibt es welche, die spielen 10 verschiedene Systeme. Das würde ich gar nicht verallgemeinern. Ich meine, nur beim Spieleladen gibt es nicht diese Con-Atmosphäre, wo man sagt, ich habe 50 Spieler und 10 Spielleiterinnen, sondern ich habe genau eine Spielleitung und ein zusammengewürfeltes Team aus Spielern, die halt gern mal Rollenspiel ausprobieren wollen mit dem Setting. Egal, was ich da in den Vorbereitungstext reinschreibe, das wird meistens nicht gelesen. Die kommen und sagen, ja, ich will mal das Cthulhu ausprobieren oder ich will so ein Alien-Rollenspiel und ich schaue einfach, was passiert. Also die kommen nicht mit der großen Erwartungshaltung und ich darf auch nicht die große Erwartungshaltung an die Spiele haben, dass die genau wissen, worum es da geht und wie man das spielt.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, du gehst dann das ein bisschen anders an. Ein bisschen entspannter.
Ja. So war also eher Dienst an der Community oder am Spieleladen, wo ich sage, ich würde gerne das Hobby fördern, ich würde Leuten gerne die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Und nachdem ich jetzt nicht mehr so viel Fantasy spiele, können es bei mir halt dann andere Settings ausprobieren. Genau, für mich ist nur das Thema Zeitaufwand, was ich als Spielleiter sehr schätze. Du hast
in der Vorbereitung.
Genau, das ist auch begrenzt. Das heißt, ich habe ein kürzeres Abenteuer, kürzeres Szenario.
Es ist der interessante
Punkt. Das finde ich charmant.
Gegenüber was? Gegenüber einem Abenteuer, einem klassischen, gegenüber einer Kampagne?
Gegenüber einer Kampagne, ja.
Ja.
Oder auch ein komplexes Abenteuer, was über 2 Abende gehen kann. Der One-Shot ist weniger Aufwand in der Vorbereitung, weil die Story einfach kürzer ist, muss nicht so viele NSCs ausarbeiten, berücksichtigen, Hintergrundmusik und so weiter.
Für einen Spieler ist es im Prinzip eigentlich wurscht, ob er jetzt beim One-Shot mitmacht oder bei einer Kampagne per se. Die Regeln sollte natürlich die Person, die mitspielt, kennen oder bis zu einem gewissen Grad verstehen. Und im Endeffekt dort, wo halt weiße Punkte sind oder weiße Flecken sind in den Regeln oder in der Verwendbarkeit, war das ja natürlich super, wenn das entweder am Charakterzettel steht oder auf einem Handout oder halt im Prinzip im Spiel integriert wird, im Sinne von, ja, du machst das, da schaust du da noch und so weiter.
Genau,
ja. Dass man halt aktiv führt. Aber das ist ja normale Spielleitung. Das, was ich vielleicht eher interessant finde, ist das, es gibt eine Grundaussage, das ist eher aus den Geschichten als hinaus, wo ich sage, wenn ich jetzt eine Kurzgeschichte schreibe, hausnummer mit, keine Ahnung, 2, 3, 4 Seiten, ist es mitunter schwieriger, als wenn ich einen Roman schreibe mit 400 Seiten. Ist es aus dem Punkt außer, wenn man nicht geübt ist natürlich, ist es aus dem Punkt außer oder aus dieser Perspektive ähnlich für einen One-Shot versus eine Abenteuerklassische oder eine Kampagne?
Super Beispiel, bin ich gleich dabei.
Und warum aus deiner Sicht?
Die Geschichte ist kürzer. Also wenn ich grundsätzliche Abenteuer ausarbeite, dann überlege ich mir, okay, ich habe diese Szene, da spielen diese 2 NSCs mit. Wie möchte ich da die Stimmung beschreiben? Welche Hintergrundmusik verwende ich da? Wie knüpfe ich an die nächste Szene an? Was gibt es für Handlungsoptionen? Und je mehr Szenen ich habe, je länger die Story, desto mehr wird der Aufwand umfangreicher dadurch. Desto komplexer wird die Vorbereitung.
Was die Vorbereitung betrifft, da wird die Schwierigkeit im Sinne von, dass man sagt, okay, gut, je kürzer, desto knackiger, muss ja pointierter sein. Das heißt, der muss ja bessere ausschätzen können, wie sie die Spiele verhalten. oder ihnen mehr die Punkte hinwerfen, wo sie halt drauf anhaken sollen müssen, damit es dann wirklich pointiert wird. Also auch schon vorab bedenken, weil beim normalen Abenteuer sage ich, okay, ist es wurscht, ob sie es jetzt machen oder in zwei Tagen.
Es läuft, wie es läuft.
Es läuft, wie es läuft. Und sonst tut man ein bisschen Tavernenspiel dazwischen machen oder shoppen. Oder so in der Richtung. Das habe ich beim One-Shot jetzt nicht. Das heißt, ich muss im Prinzip schon vorab mir viel mehr Gedanken machen, wie der zeitliche Ablauf innerhalb dieser abgeschlossenen Geschichte sein soll.
Genau. Die Übergänge, wie komme ich von Szene 1 zu Szene 2 aus Charaktersicht? Also wo ist der Hinweis, welches Ereignis passiert, wie ist der Transport zur nächsten Location? Die Sachen muss man vorbereiten, dass das klappt. Das ist total mühsam, wenn man damit dann Zeit verschwendet. Da gibt es aber, wie im Film auch, so Spielleitertechniken, wo du einfach sagst, ich erzähle jetzt die Reise, wir spielen das nicht aus, Folgendes passiert, ihr erlebt das, so war die Lagerstadt und so weiter und wir steigen gleich in der nächsten Szene ein. Also da kann man sich drüber helfen. Bei der Recherche, klassische Cthulhu-Investigationsszenarien, da muss man dann mehr Hinweise ausstreuen. Da reicht es nicht, dass man sagt, es gibt nur den einen, weil der passt thematisch so super und alles andere nicht, sondern man hat dann zwei, drei Hinweise, die weiterhelfen, um zum nächsten Tatort, zum nächsten Verdächtigen zu kommen. Ja. Da geht es eben, den Flow muss man aufrechterhalten. Es soll keine Hänger geben. Ich sitze mir als Spieler hin und das geht einfach durch die Story. Das ist ein cooles Erlebnis. Ja. Die Zeit ist begrenzt, also unsere Echtzeit fürs Abenteuer. Und ich wiederhole es nur wahrscheinlich 10-mal. Das Wichtigste ist, dass die Spieler das Finale erleben, dass die Story abgeschlossen ist. Ich war sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Es ist total frustrierend, wenn du merkst, oje, ich habe nur mehr eine halbe Stunde Zeit. Wir haben aber nur 2,5 Szenen. Was mache ich jetzt? Also entweder du künstelst das und schiebst die Spiele einfach durch. Das ist unbefriedigend. Oder du sagst, wir müssen trotzdem einen Cut machen und ich erzähle euch, wie es ausgeht. Total langweilig. Auf einer Con keine Chance, das irgendwie weiterzuspielen. Im privaten Kreis kein Problem, dann hängst eine Runde an, wird keiner enttäuscht sein, glaube ich. Aber schöner wäre es eben mit der Prämisse, wir spielen das an einer Session durch.
Gehen wir davon aus, du hast eben massiv verkalkuliert oder die mitspielenden Personen sind, wie ein guter Freund von uns sagen wird, etwas schwach übersetzt. Hast du dich dennoch ein bisschen so vorbereitet im Sinne von, wenn sie jetzt, sagen wir, wie du gesagt hast, du wirfst dir statt an halt drei Hinweise hin oder fünf oder was, der eine Hinweis geht vielleicht direkt in die nächste Szene, der nächste ist vielleicht sogar schon zum Schluss zu, sondern so einen leichten Ausblick. Und du musst halt abkürzen, weil sonst werden sie nicht fertig, weil sie brauchen halt so lang.
Ja.
Du schmeißt halt dann den Mittelteil raus, ist unbefriedigend für die, sie kriegen es wahrscheinlich nicht wirklich so mit.
Vielleicht, ja.
Hast du dir dann immer ein bisschen so geplant oder schon überlegt, wen du kürzen müsstest, was du weglassen kannst in dem?
Ja, super Punkt. Ich mache es gern so, das glaube ich heißt Inselstruktur. Du hast einen fixen Startpunkt, wo was Schlimmes passiert und das zieht die Leute rein. Du hast ein fixes Finale, was schön dramatisch sein soll. Und dazwischen gibt's verschiedene Szenen, die flexibel sind. Vielleicht gibt's in der ersten Szene drei Hinweise und die führen entweder zur Szene A, B oder C und die Szene C ist schon viel näher am Finale als die Szene A. Du kannst als Spielleiter dann variieren, immer auf die Zeit schauen und wenn du merkst, den Spielern gefällt die Startszene so derart gut, die verwenden da viel Zeit, dann kannst abkürzen im Abenteuer und verschiedene Alternativrouten da einplanen. Das macht absolut Sinn.
Also sprich, wenn ich das als Mindmap hernehme, dann sage ich, okay, bis links und rechts halt die Start- und Endpunkt und dazwischen nicht mit einem Hop, sondern vielleicht mit zwei oder drei Hop sogar andere Szenen noch, genau. Je nachdem, wie ich halt will.
Ja, und stell dir vor, machen wir gleich Beispiel, Startszene, Endszene, dazwischen hast du 4 oder 5 variable Szenen und davon sollen die Spieler 2 oder 3 erleben. Wenn du da die Haken gemacht hast bei 2 Szenen, dann wird quasi das Finale freigeschaltet. Und da kann man sich spielen, dass das trotzdem eine schöne Erfahrung ist, dass das nicht so gegängelt ist, dass man nicht spürt, okay, das war jetzt eigentlich alles vorgegeben und ich habe jetzt keine Auswahlmöglichkeiten gehabt. Aber schon, dass du, wenn du den Spielern 3 Hinweise präsentierst, ist schon cool, wenn die sagen, wir könnten jetzt da in der Bar recherchieren, da haben wir einen Hinweis. Dann gibt es da eine Augenzeugin, die war nicht am Revier für die Aussage da was geben, also 3 Adressen. Und dann kann ja ein Spieler sagen, wow, was interessiert mich jetzt am meisten? Wo, glaube ich, ist der größte Erfolg zum Holen? Das ist schon spannend. Und dann haben beide was davon.
Erinnert mich ein bisschen an die PPK von Switch Bros.
PPK?
Plotpoint-Kampagne.
Ach so, ja.
Die im Prinzip auch einfach nur so Plotpunkte, also das Hook halt im Prinzip aufgeführt haben und von dort wirst du halt aus was zusammenpasst und im Endeffekt aus der Anfang und Ende und das war's.
Ich verwende zwar ganz einfache Techniken gern, wenn ich sage, okay, jetzt wird es knapp mit der Zeit, dann sage ich den Spieler, ihr habt in dieser Szene alles herausgefunden oder hier gibt es nichts mehr zu holen. Das ist der direkte Hinweis. Und das Zweite ist, es gibt immer Pufferzeit. Das heißt, wenn ich, oder ich sage es anders, ich spiele auf Conventions nie ein Abenteuer das erste Mal. Ich habe das sicher schon mal wo ausgetestet. Es gibt immer wieder Überraschungen, wie lange es tatsächlich dauert. Planung und Realität, große ja, ja. Unterschiede. Und dann weiß ich zum Beispiel, okay, das Abenteuer braucht 3 Stunden. Dann melde das Abenteuer nicht an für einen Slot, der nur 2,5 Stunden Zeit hat. Ganz einfach. Sondern ich melde es an für einen 4-Stunden-Slot, dass ich halt diese Stunde Puffer habe. Das ist für mich ganz wichtig, weil dann haben die Spieler mehr Freiraum, das Abenteuer so zu spielen, wie es ihnen Spaß macht. Und wie gesagt, lieber eine Stunde früher fertig sein, aber das Finale durchgespielt haben, das ist viel befriedigender als andersrum.
Das ist einen indirekten Hinweis geben. Bei Cthulhu habe ich sehr abstrakte Distanzen. Also ich bin in einem Raum, dann gehe ich den nächsten und das war's. Spielst du bei One-Shots oder hast du schon mit One-Shots gespielt mit Battle-Maps?
Spiele ich eigentlich nie. Habe ich ausprobiert. Früher war das interessant, hat für mich etwas diesen taktischen Tabletop-Charakter. Ja. Ich spiele aber gern so dramatische Settings und Horror. Da reißt man die Erfahrung am Spieltisch, die Leute zu sehr aus diesem Theater of Mind oder dem Gedankenkino raus.
Das ist auch weniger Handouts,
falls und das überhaupt. Dauert ewig lang. Viele Handouts schon, so Hinweise, das ist so Ambiente-Bringer einfach, aber das Battlemap-Spiel, generell Kämpfe, ich spiele gern Systeme, wo der Kampf so 10, 15 Minuten dauert, wo ein Treffer, ein Hieb schon so dramatisch ist oft, dass man sich überlegt, gehen wir das Risiko ein von einem Kampf und nicht, dass man sagt, ja, das sind ungefähr unsere Kragenweite. Wir haben eh noch volle Trefferpunkte, das geht sich aus. So ein Kampf dauert mindestens eine Stunde in den Fantasy-Systemen. Und das ist okay. Das macht ja Spaß, die Action zu spielen, nur für einen One-Shot. Oh, ist sehr knapp.
Jetzt stelle mir das recht spannend vor. Es kommt bei dir wieder einer und sagt, okay, gut, ich habe mir das jetzt durchgelesen. Hau das simpel ab. Und dann kommt der Kampf und dann denkt er sich.
Das ist nichts.
Zwing. Warum, weshalb? So nach dem Motto, schreibst du das dann auch rein im Sinne von Kämpfe sind in reduzierter oder dramatischer, damit das schon ein bisschen so ein Hinweis ist im Sinne von, wir spielen da kein D&D oder ähnliches simulationistisches Nahkampfsystem?
Ich bin auf Cons, wo ich das von den Teilnehmerinnen voraussetzen kann, dass die wissen, worum es da geht. Die verschiedenen Settings für PBTA-Systeme, Cthulhu, da ist überall klar, dass da die Kämpfe kurz abgehandelt werden, dass dramatisch ist und dass Konsequenzen geben wird, aber dass wir nicht diesen taktischen Aspekt haben, wer handelt jetzt in welcher Reihenfolge und so weiter. Also muss ich es nicht extra erwähnen. Bei Dungeon World könnte es schon passieren, wenn ich auf einer Fantasy-Con bin, war aber ich habe den Fall noch nicht erlebt, dass er gesagt hat, hey, da ist drauf gestanden, ähnlich wie D&D, aber die Kämpfe, das ist immer zu wenig. Kann es aber geben, ja. Das ist sicher ein Punkt. Kann ich mir vorstellen.
Der Klassiker. Du sagst dramatische Kämpfe. Der Kampf ist vielleicht schon in der ersten Szene. Der Gegner ist doch ein bisschen schwieriger für den einen oder anderen. Würfelpech, Kartenzinnpech, Jenga-Turmpech, keine Ahnung was, je nachdem, was man für Systeme verwendet. Wir wissen ja, dass es ja eigentlich alles geben könnte. Und selbst wenn ich nur Smarties hinwirf, wäre das ja schon Randomizer. Als Würfelersatz, siehst du, aber eine coole Idee, muss man überlegen. Aber der Knackpunkt ist ja der, jetzt stirbt halt wer. Laut Regeltechnik wirklich während ihrer Szene. In der ersten Stunde von 3. Würde das passieren oder würdest du das abfedern und sagen, okay, gut, der Gegner hat halt daneben gehabt.
Würfel drehen, mon Dieu.
Ja, oder Würfeln hinterm Schirm, die heiß diskutierten Geschichten.
Wenn sowas eintritt und ich habe es nicht vorhergesehen, dann würde ich tricksen. Wenn mir der Spielspaß da wichtiger ist, also dass die Person noch mitspielen kann, als dass ich sage, ja, sorry, so hart das System, wir sind keine Kinder mehr und solche Sprüche. Na, da wäre mir wäre es wichtiger, dass die Leute mitspielen können, außer der sagt, mir macht es nichts aus, ich habe eh was anderes. Für mich wäre das jetzt eine gute Szene, das kann man ansprechen. In den meisten Fällen plane ich diese riskanten Sachen so ein, dass die eher nach der Mitte des Abenteuers passieren. Also wenn ich eine Spielzeit von 4 Stunden habe und es scheidet während der dritten aus, dann ist es so. In der ersten wäre doof. Finde ich schade. Mag ja auch beim Brettspiel nicht, sorry. Ich tue auch beim Brettspielen Hand wählen, wenn wir zu viert spielen ein Brettspiel und ich merke, oh, der verliert den Anschluss zu den anderen, der kann das Spiel unmöglich nur gewinnen. Dann frage ich, hey, wollen wir neu anfangen oder Achtung, du manövrierst da wo rein. Ich kenne das von mir. Du sitzt dann dabei und denkst dann, ja, eigentlich ist es gelaufen und es ist jetzt langweilig.
Das heißt aber auch, dass du Mitspielleiterschirm spürst in erster Linie.
Genau, das ist für mich aber eher so der Bühnenvorhang. Dahinter ist mein ganzes Krimskrams. Also vom Handy für Hintergrundmusik, die Handouts, die NSC-Bildchen und so. Und ich mag das, wenn der Tisch aufgeräumt ist. Es gibt Erzählspiele, da muss es nicht sein, wo jeder Spielleitung ist. Da ist es cool, wenn man dann die Notizzettel hin und her schieben kann. Dann ist es fein für so klassische Szenarien, gerade für Call of Cthulhu. Ich mag die Distanz, das hat auch einen Effekt auf dem Spieltisch, wenn man so seine Autorität unter Anführungszeichen da jetzt nochmal klar macht. Jetzt nicht, dass ich mir da emotional was drauf einbilde, aber ich finde das schön bei diesen Horror-Szenarien, wo man merkt, okay, wir sind das Team Spieler und auf der anderen Seite ist das Böse oder das Verderben, wie auch immer.
Ich sehe das immer so, also anders gesagt, ich kenne sehr viele Argumente, die gegen einen Spielertischim sprechen, wurscht in welcher Variation, und ich muss sagen, ja, muss jeder entscheiden für sich selbst oder die Gruppe für sich selbst in erster Linie. Nur für mich zum Beispiel ist ein Spielleiterschirm nicht nur für sowas da, dass ich sage, okay, gut, wenn ich scheiße würfelt oder anders gesagt, zu gut würfle für einen Mitspieler, dann könnte ich das mit dem einfach schlichtweg ignorieren oder halt anders darstellen. Aber genauso gibt es halt Effekte, wo ich sage, okay, ich kann würfeln und würfeln und würfeln und halt durch diese Spannung aufbauen, weil keiner weiß, welche Würfel das ich verwendet habe oder wie viele Kombinationen das ich verwendet habe. Und somit auch halt deuten, ist das jetzt wirklich notwendig? Ist das jetzt vielleicht nur Fake oder ist das wirklich was, um was da gerade geht? Und genauso auch, man Notizen wird da keine reinschauen, selbst wenn er nebenbei sitzt, der Handschrift wieder oft nicht lesen können oder so. Nur, so wie du sagst, habe ich ein Handout vorbereitet, habe ich irgendwelche Figuren vorbereitet oder irgendwas. Die ganze Überraschung kann genau mit dem Flöten gehen. Punktum. Und das ist was, wo ich mir denke, was in dieser Argumentationsketten sehr oft ein bisschen verloren geht, im Sinne von, ich will ja was präsentieren, ich will ja einfach ein Jumpscare im Rollenspiel zusammenbringen zum im Beispiel, Endeffekt. Ja. Und das geht nicht, wenn alles dort liegt und ich sage, wir nehmen es das.
Genau.
Oder das, oder das.
Ihr sprecht mit Charakter 2 von 10, die anderen kommen später, ja. Genau. Nein, das ist, auch als Spieler will ich da überrascht werden. Ja, bin ich voll bei dir. Guter Punkt.
Was sind die negativsten Punkte beim One-Shot?
Da habe ich gar nicht so viele. Es ist, okay. Wir haben es schon gestreift vorher, es ist dieser Bezug zu den Charakteren und zu den NSCs. Man bespielt den nur kurz. Es ist nicht so, dass ich sage, ah ja, diesen Charakter kenne ich schon so lang und mach schön, dass ich den wiedersehe oder boah, den kann ich überhaupt nicht ausstehen und ich habe sofort eine Emotion, sondern es ist alles so out of the box, sehr überraschend, kurze Zeit, ich muss mich da gleich einlassen drauf. Das ist das Thema. Also das Epische einer Kampagne, dass ich da lang gediente Gefährten habe, die alle auswendig kenne und die Familienmitglieder, das habe ich da nicht. Da muss ich mir drüber helfen mit dieser Hintergrundgeschichte, um das etwas zu kickstarten. Ja, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich habe da länger überlegt. Ich bin natürlich selbst pro One-Shot, also das ist mega gefärbt jetzt da. Ansonsten, wenn du eine Story hast, die komplexer ist, die braucht mehrere Abende, dann wird es nicht klappen, wenn du das mit auf Biegen und Brechen in so einen One-Shot hineinpresst.
Okay, jetzt hast du mir gerade
fast... Berge des Wahnsinns.
Ja, gut, Berge des Wahnsinns.
One-Shot. Würde aber gehen, glaube ich. Die sind vom Plot nämlich stellenweise sehr schlank. Das könnte sie ausgehen.
Wobei ich sagen muss, Berge des Wahnsinns würde ich sowieso nur den Schluss hernehmen und das war's. Genau. Weil alles andere kannst du vergessen. Das ist aufbauend. Das ist eigentlich nur Storybuilding. Nein, was ich auch so wollte, ist was anderes. Und zwar, hast du schon mal die Situation gehabt, im Sinne von, dass du sagst, okay, gut, du hast mehrere Gruppen, die dasselbe Abenteuer gespielt haben, wo du aber auf die Erfahrungen der anderen aufgebaut hast?
Ja. Genau, wenn man nämlich einen Fehler macht, beim zweiten Durchgang, bei der V2 macht man den dann nicht mehr. Extremer ist es dann bei den PBTA-Systemen, wo du ja mit Null anfängst, das Setting baust, die Charaktere, die Story miteinander sich entwickeln darf. Und dann denke ich mir, wow, der eine Szene war irgendwie cool, der hat den Leuten richtig Spaß gemacht. Oder die Szene war schön dramatisch, da hat es eine harte Entscheidung gegeben. Die nehme ich mir dann her, gleich als Vorlage fürs nächste Mal. Aber es baut sicher auf, ja. Also ich spiele die One-Shot zum Teil bis 7, 8 Mal und dann unterhalten sich ja die Spieler untereinander. Hey, wie war das bei dir? Die wollen immer wissen, wie haben das die anderen Gruppen gelöst? Das ist die, die häufigste Frage im Nachgang. Dann ist es auch spannend.
Was hast du auch schon mal gehabt, dass du sagst, okay, gut, du hast in dem One-Shot verwiesen auf eine Gruppe, die den One-Shot vorher schon mal gespielt hat, dass sie sich im Prinzip auf die Spuren für diese, sagen wir mal, Ermittler bei Cthulhu machen und halt dann vielleicht auch nicht bis zum Schluss gelangen, weil sie vorher falsch abgehoben sind, zum Beispiel?
Habe ich noch nicht gemacht. Ich kenne ein, zwei Abenteuer, wo das so gebaut ist, die Szenariostruktur, dass man eben auf die Spuren der Vorgänger stößt. Das ist natürlich cool, wenn es dann eine Live-Gruppe war, die das erlebt hat. Das ist sehr nett, ja. Ich habe mal als Spieler einen One-Shot gespielt, darf ich nicht zu viel spoilern, aber da haben sie die Gruppen gegenseitig beeinflusst. Das war mit Zeitparadoxen, ohne dass das zu sehr Richtung Doctor Who geht. Also ist nur am Boden geblieben, aber das war schön. Die haben versuchen müssen, über Raum und Zeit miteinander zu kommunizieren. Das geht auch etwas in die Richtung. Ich selbst habe sowas noch nicht gehabt, der Spielleiter, aber es gibt einige Szenarien dafür. Ja.
Ich habe nämlich immer ein Abenteuer umgebaut von Cthulhu Now, und zwar das mit Kinderstimmen. Das kennst du ja sicher.
Vom Namen, ja.
Da geht es im Prinzip um das, dass eine kleine Kleinstadt, also ein Randbezirk von München oder irgendwo, wo du das jetzt haben willst, ein sehr nobles Viertel eigentlich, hat sie ein junges Kind selbst umgebracht. Und du kommst da halt als Ermittler hin. Und auf alle Fälle habe ich das mit drei Gruppen gespielt. Und die erste Gruppe hat das gespielt, und das sind, beide Gruppen sind bei mir in unterschiedliche andere Runden drin gewesen. Mit fortlaufenden Kampagnen. Und das haben die anderen das gespielt, sind halt dann am Anfang mehr oder weniger hängen geblieben, so gefühlt. Also noch nicht wirklich bis zum Ziel. Und dann habe ich die andere Gruppen drauf hingeschickt und mir gedacht, okay, gut, ich mache es jetzt so, dass ich sage, sie steigen zwar ein als Ermittler, aber nicht wegen dem Mord, dem Selbstmord, dem offiziellen, sondern einfach, weil sie wissen müssen, wo die abgängigen Ermittler sind. Ah,
sehr cool. Das ist nett.
War recht witzig, ja.
Ja, das war das.
Weil das für mich Wiederverwertung war, wo ich mir gedacht habe, die ist viel spannender, weil wenn die nämlich da miteinander reden, haben sie ein bisschen einen aufbauenden Bezug. Und die dazu gekommen ist man nämlich von einem dieser Abenteuer. Das heißt, es ist eine Stadtanthologie, die haben sie ein paar so Anthologien damals rausgebracht. Und da geht es im Prinzip um ein Gasthaus, das du irgendwo platzieren kannst, und in dem Gasthaus spukt es. Und nachdem ich das überall reingesetzt habe, so nach dem Motto, habe ich das natürlich mehrfach gespielt.
Ah,
cool. Und wenn die halt irgendwie in eine Stadt reingekommen sind, habe ich genau das Gasthäusl hingebaut und gesagt, das ist das Gasthaus. Und dann mindestens die Hälfte darum, voll cool, da haben wir das gehabt, das war voll super, und hin und her. Und so halt diese Wiederverwertung auch indirekter noch.
Ja, sehr lässig. Ja, super Idee.
Ja, also war echt witzig, ja. Wenn man mit vier Runden spielt, geht das viel cool, ja. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte oder sie möchte einen One-Shot leiten und hat vorher noch nie diese Funktion der Spielleitung übernommen gehabt, würdest du sagen, ist es leichter oder ist es schwieriger als wie ein Abenteuer? Ich rede jetzt nicht von einer Kampagne, weil Kampagne ist ja Monate, Jahre füllend unter Umständen. Und ein Abenteuer, sage ich, das ist jetzt wirklich so, keine Ahnung, 4-5 Abende oder sowas, oder Spiel-Sessions. Wie willst du das aus deiner Erfahrung her sehen? Schwieriger, leichter?
Leichter. Ich denke mal, die ganzen Einstiegsabenteuer, die für Spielleiterinnen empfohlen werden, die gerade starten, sind automatisch One-Shots, damit der Vorbereitungsaufwand kurz ist. Aber so Open-End, ob der jetzt 3 Stunden oder 5 Stunden dauert, glaube ich, ist da egal. Aber es ist ein sehr klares, geradliniges, durchstrukturiertes Abenteuer, was schon an einem Abend geht. Sonst, ich fände es sehr unfair neuen Spielleitern gegenüber, wenn man sagt, da ist jetzt gleich Abenteuer, das kann 3 Abende oder 7 dauern. Das wäre total frustrierend. Also denkt man, die meisten Startabenteuer sind One-Shots. Auch die ganzen Starter-Sets haben sehr kurze Abenteuer mit 2-3 Szenen, die man gut spielen kann. Ja.
Mitunter auch theoretisch erweiterbar, je nach System, je nach Box und so weiter. Aber das heißt, in erster Linie würdest du sagen, wenn jemand das probieren möchte, in der Richtung einmal durchzufinden oder zu sehen, wie sowas strukturiert ist, Einsteigerabenteuer war lange.
Oder genau.
Ja, Kassen mitnehmen.
Ideale One-Shots so weiter, ja. Im Regelfall, ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, schau dir das an, das ist wirklich das Beste oder eins der Besten, was du gesehen hast?
Ich bin sehr Cthulhu-lastig unterwegs, und da wurden so viele Abenteuer veröffentlicht in den letzten 25 Jahren, dass die meisten leider vergriffen sind. Ich spiele gern was aus Fanzines oder aus der Community. Ich bin in der Cthulhu-Convention oder Anrufungs-Community, und da machen die Spieler oft selbst selber Szenarien, die man dann austauschen kann gegenseitig. Also ich habe jetzt leider keine öffentliche Publikation, würde aber generell aus diesen Starter-Sets diese Abenteuer empfehlen. Die Cthulhu-Abenteuer finde ich sehr gut und was ich von D&D gesehen habe bis jetzt oder Pathfinder sind alle Abenteuer im Starter-Set für Einsteiger absolut zu empfehlen. Die sind genau darauf ausgelegt, dass ich als Spielleitung auch einen Spaß habe daran, das erste Mal auszuprobieren, ohne dass ich überfordert bin.
Und sie führen dir an die Regeln heran.
Genau, ja, das ist auch noch wichtig. Bin generell ein Fan von regelleichten Systemen. Wenn ich dann noch viel erklären muss für One-Shot, dann geht mir da die Zeit aus.
Dann würde ich sagen, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und wir werden uns sicherlich wieder mal zum anderen Thema hören.
Total gern, war wie immer sehr nett. Danke dir.
Danke dir.